Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In 1. Timotheus 3, Vers 9, da lesen wir, dass Diakone das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren sollen. Ja, der Glaube ist wirklich ein großes Geheimnis. Und das ist er schon allein deswegen, weil Gott so viele seiner Segnungen an den Glauben geknüpft hat. So lesen wir etwa in 1. Mose 15, 6, dass Abraham Gott geglaubt hat und dass Gott ihm das zur Gerechtigkeit gerechnet hat. Apostelgeschichte 10, 43 macht deutlich, dass wir durch den Glauben an Jesus Vergebung unserer Sünden empfangen. Während Habakkuk 2, Vers 4 uns sagt, dass der Gerechte durch seinen Glauben leben wird. Die Tatsache, dass die Bibel an so vielen und so vielen unterschiedlichen Stellen vom Glauben spricht, die unterstreicht nur, dass es sich beim Glauben wirklich um ein Geheimnis handelt. Es gibt in der Bibel ein ganzes und zudem auch ziemlich langes Kapitel, in dem es nur darum geht, eben diesem Geheimnis des Glaubens auf die Spur zu kommen. Vor einigen Jahren habe ich schon einmal hier in der Gemeinde 4 Predigten über Verse aus diesem Kapitel gehalten. Daran möchte ich nun anknüpfen. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Es handelt sich um das Kapitel 11 des Hebräerbriefes. Wir finden in Vers 1 eine präzise Definition dessen, was die Bibel unter dem Glauben versteht. Und ich will uns diese nun auch zitieren. Es ist aber der Glaube eine gewisse oder feste Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Beim Glauben geht es also nicht etwa um ein vages Vermuten oder ein banges Hoffen, sondern vielmehr um feste Zuversicht und absolute Gewissheit. Diese beziehen sich auf zukünftige und auf unsichtbare Dinge. Denn eines ist klar, an etwas, das man anschauen kann oder das man gar schon in Händen hält, an das kann man nicht mehr glauben. Vers 2 von Hebräer 11 macht uns deutlich, dass das auch ganz genau der Glaube der Gläubigen des Alten Testaments war. Dass sich also unser Glaube von deren Glauben im Prinzip in rein gar nichts unterscheidet. Sieh, wie wir bekommen durch den Glauben und nur durch den Glauben von Gott ein gutes Zeugnis ausgestellt. Durch den Glauben, und ich möchte hinzufügen, allein durch ihn, erlangen wir Erkenntnis. Das sagt uns der unmittelbar folgende Vers 3 von Hebräer 11. Das gilt zunächst einmal ganz allgemein für geistliche Wahrheiten, dort an dieser Stelle aber auch speziell für die Schöpfungserkenntnis. Erst durch den Glauben können wir erfassen, dass Gott die Welt gemacht hat, nur durch sein Wort und aus dem Nichts. Solche Aussagen stellen eine ungeheure Provokation für unsere, in Anführungszeichen, aufgeklärten Mitmenschen dar, dass sie den Glauben als Voraussetzung für Erkenntnis proklamieren und damit die für selbstverständlich gehaltene, in Anführungszeichen wieder autonome Vernunft, als Fata Morgana entlarven. Ab Vers 4 und dann geradewegs bis zum Ende des Kapitels erläutert uns der Schreiber des Hebräerbriefs, wie sich der Glaube ganz praktisch im Alltag von Menschen ausgewirkt hat. Erfüllt sozusagen die vielleicht eher etwas trockene, abstrakte Definition von Vers 1 mit Leben. Dazu greift er auf eine ganze Menge von alttestamentlichen Vorbildern, die man auch Glaubenshelden nennt, zurück und zeigt auf, was diese Menschen, nein, nicht aus eigener Kraft, sondern durch Gottes Kraft zu tun waren in der Lage. durch den Glauben, den Gott ihnen geschenkt hat. Der Schreiber des Hebräerbriefs erteilt uns damit ganz praktischen Anschauungsunterricht, nämlich in Bezug darauf, was Glaube ist, und er hält uns ein Spiegel vor Augen, mit dessen Hilfe wir die Klarheit und Wahrheit und die Echtheit unseres eigenen Glaubens überprüfen können. Als erstes dieser Beispiele stellt der Schreiber des Hebräerbriefs in Vers 4 Abel vor Augen, der durch den Glauben und allein dadurch Gott ein besseres Opfer als sein Bruder Kain darbringen konnte und dem Gott bezeugt hat, Zitat, dass er gerecht sei, da Gott selbst für seine Gaben Zeugnis gab und durch den Glauben redet er noch, wiewohl er gestorben ist. Zitat Ende. Auf Abel folgt dann in Vers 5 Henoch, der durch seinen Glauben von Gott das Zeugnis ausgestellt bekam, dass er Gott gefallen hat und den Gott deshalb zu sich entrückt hat, sodass er nicht sterben musste. In Vers 6 schließlich spannt der Schreiber des Hebräerbriefs den Bogen bis zu uns heute hier. Er macht nämlich deutlich, dass auch wir ohne Glauben Gott niemals gefallen können. Und dass derjenige, der zu Gott kommen will, glauben muss. Glauben muss, dass es Gott überhaupt gibt, aber auch, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hinzufügen möchte ich an dieser Stelle unbedingt noch, dass es dabei um sehr viel mehr geht, als nur an die Existenz irgendeines höheren Wesens zu glauben. Gemeint ist vielmehr hier an dieser Stelle der Glaube an den Gott, der sich uns in der Bibel, in seinem Wort geoffenbart hat. Sein Glaube hat es schließlich Noah ermöglicht, die ihm von Gott angekündigte Weisung über die Sintflut. Die Sintflut, die ansonsten völlig unvorhersehbar war, so ernst zu nehmen, dass er eben auf Gottes Weisung hin die Arche zur Rettung seines Hauses baute. Dadurch hat er, so Vers 7 weiter, die gesamte damalige Welt zu Recht verurteilt und ist ein Erbe der Gerechtigkeit geworden, die durch den Glauben kommt. Nun folgt sowohl in Hebräer 11 als auch in 1. Mose eine Pause von ca. 550 Jahren. Innerhalb dieser Zeitspanne hat der Heilige Geist offensichtlich keine Person für würdig befunden, für uns als Beispiel lebendigen Glaubens zu dienen. Vielmehr fand darin der wenig rühmliche Turmbau zu Babel statt, mit dem sich die Bewohner von Babel einen großen Namen machen wollten, was aber von Gott vereitelt wurde. Sowohl im 1. Buch Mose als auch in Hebräer 11 geht es nun weiter mit einem Mann, der nicht sich selbst einen großen Namen machen wollte, sondern dem vielmehr Gott einen großen Namen gemacht hat und ihn zum Segen für die gesamte Menschheit uns eingeschlossen gemacht gesetzt hat. Wir ahnen es schon. Es geht um Abraham und um die Grundlage und die Folgen seines Glaubens soll es uns heute in der Predigt heute Morgen gehen. Ich lese uns nun Hebräer 11, 8 und ich lese ihn uns aus der revidierten Luther-Übersetzung. Hebräer 11, 8. Durch den Glauben ward Gehorsam Abraham, als er berufen ward, auszugehen in ein Land, das er erben sollte. Und er ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi. In Hebräer 11, 8 sind drei absolut grundlegende geistliche Dinge am Beispiel Abrahams aufs engste miteinander vertarnt. Nämlich Gottes Ruf, unser Gehorsam gegenüber Gottes Ruf und sozusagen als Bindeglied zwischen beiden der Glaube. Diese Reihenfolge ergibt sich von der Sache her und offensichtlich auch rein zeitlich. Nach diesen drei Punkten habe ich nun auch den folgenden Hauptteil der Predigt gegliedert wobei wir aber den Gehorsam Abrahams noch vor seinem Glauben miteinander bedenken wollen. Beginnen wir also erstens mit Gottes Ruf. Bevor wir uns dem Predigtext zuwenden, möchte ich gerne noch ein paar ganz grundsätzliche Sachen zum Ruf Gottes an uns Menschen sagen. Wenn wir vom Ruf Gottes hören, dann denken wir zunächst sicher einmal an eine äußere, allgemeine Berufung Gottes, die sich an alle Menschen richtet und die gehört, ernst genommen und angenommen wird oder eben auch nicht. Von ihr sprechen Bibelstellen wie zum Beispiel Jesaja 55, 22. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Oder Matthäus 11, 28. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Weiter gibt es aber noch eine zweite, innere und spezielle Berufung Gottes, die sich nur an bestimmte Menschen richtet. Diese wirksame Berufung Gottes wird von ihren Adressaten garantiert gehört und sie können ihr nicht widerstehen. Von ihr sprechen Bibelstellen wie zum Beispiel Römer 1, 6 und 7. Berufen von Jesus Christus, allen Geliebten Gottes und berufenen Heiligen zu Rom. Oder 2. Timotheus 1, 9. Er, Gott, hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach der Gnade, die uns gegeben ist, in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Oder am deutlichsten vielleicht von allen, Römer 8, 30, welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen. Welche aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Welche aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht. Gerade die letztgenannte Stelle, Römer 8, 30, spricht ganz klar davon, dass diese zweite innere Berufung eben nicht an alle Menschen ergeht, sondern, wie wir es gelesen haben, nur an die, welche er verordnet hat. Dass sie aber unter allen Umständen zum Ziel Gottes mit ihren Adressaten führt, und das ist nicht mehr und nicht weniger als deren Heil. Zum Zusammenhang zwischen Berufung und Erwählung schreibt Spurgeon folgendes Zitat. Vielleicht fragt jemand, warum Berufung vor Erwählung gestellt wird und dass Erwählung ewig, von Ewigkeit her, und Berufung in der Zeit Wirklichkeit wird? Ich antworte, weil Berufung uns zuerst begegnet. Wir können nicht sagen, ob wir erwählt sind, bis wir fühlen, dass wir berufen sind. Wir müssen zuerst unsere Berufung als unzweifelhaft erleben. Dann ist unsere Erwählung sicher und gewiss. Soweit dieses Zitat Spurgeons, das ich, wie auch wertvolle Anregungen zu den oben genannten Gedanken, dem Buch Zur Herrlichkeit erwählt, berufen und bewahrt von A. Lüscher entnommen habe. Nun aber wollen wir uns ganz konkret unserem Predigtext und der Berufung Abrahams durch Gott zuwenden und dabei die Frage im Hinterkopf behalten, um welche beiden Arten des Rufes Gottes es sich bei der Berufung Abrahams durch Gott wohl gehandelt haben mag. Hebräer 11, 8 beginnt mit den Worten, durch den Glauben ward gehorsam Abraham, als er berufen ward. Und das macht schon ganz klar deutlich, dass die Ursache seines Glaubens und entsprechend auch seines darauf folgenden Gehorsams, dass die, nein, nicht in ihm selbst, sondern vielmehr ganz allein in Gott zu finden ist. Nicht etwa hat Abraham sich vermöge seiner Weisheit oder moralischen Stärke auf die Suche nach Gott gemacht. Nein, sein Glaubensweg begann vielmehr damit, dass Gott ihn zu sich und übrigens aus seiner Familie heraus gerufen hat. Das ist der Ausgangspunkt für Abrahams Glaube, nichts anderes. Und das gilt ganz entsprechend auch für uns heute. Auch für uns, der Ausgangspunkt unseres Glaubens liegt auch nicht ansatzweise in uns, sondern vielmehr allein in Gott. Und dass das bei Abraham der Fall gewesen ist, das nehmen wir ganz klar den folgenden Bibelstellen. Apostel 7, 2 bis 4, wir haben es vorhin schon gelesen, ich will den Auszug nochmal lesen. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er wohnte in Haran, und sprach zu ihm. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in das Land, darin ihr nun wohnet. Zum Vergleich auch 1. Mose 15, 7. Nehemia 9, 7 und 8. Herr, du bist Gott, der du Abraham erwählt und ihn aus Ur in Chaldea geführt und ihn Abraham genannt hast. Oder Josua 24, 2 und 3. Eure Väter wohnten jenseits des Euphratstroms, Tara, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im Lande Kanaan. Die Ursachen für Abrahams Glauben und ganz entsprechend für unseren Glauben heute, das waren neben Gottes Ruf auch noch seine Offenbarung, Apostelgeschichte 7, 2 und 3, seine gnädige Erwählung, Nehemia 9, 7, 8, sowie sein direktes Eingreifen, Josua 24, Apostelgeschichte 7. Wie damals bei Abraham hat durch alle Zeiten hindurch kein Mensch das Recht, nicht einmal das geringste Recht, darauf stolz zu sein, dass er zu Gottes Volk gehört. Vielmehr ist die richtige Erkenntnis, die richtige Reaktion auf die Erkenntnis oder die Gewissheit, dass wir zu Gottes Volk gehören dürfen, allein die erschreckte Frage, Herr, warum ich? Wenn Gläubige sich über ihre ungläubigen Angehörigen oder Freunde unterhalten, die das Evangelium Gottes ablehnen, dann kann man manchmal die Aussage hören, ja, er oder sie hat eben nicht gewollt. Das ist sicher richtig und nach 1. Korinther 2,14 auch absolut nichts Besonderes. Denn der natürliche Mensch vernimmt ja nichts zum Geist Gottes. Und wer nichts vernimmt, kann auch nichts wollen. Ich befürchte aber, dass so manches Mal bei Gläubigen, wenn sie so etwas sagen, dass dann bewusst oder unbewusst bei ihnen der Gedanke mitschwingt. Aber ich habe ja gewollt. Und das tut mir dann sehr weh. Denn wenn wir uns im Licht der Bibel betrachten, dann hat es keiner, der hier im Saal sitzt oder steht, auch nicht einer, von sich aus dem Ruf Gottes gefolgt. Und auch wenn uns das vielleicht ganz anders vorkommen mag, ist es doch nicht unser Empfinden entscheidend, sondern vielmehr das unfehlbare Wort Gottes. Und das sagt uns ganz klar, dass wir uns im Hinblick auf nichts, absolut und auf rein gar nichts, vor Gott rühmen können. Als auch noch nicht einmal dessen, dass wir dem Ruf Gottes gefolgt seien oder, wie es manchmal formuliert wird, die richtige Entscheidung getroffen haben. Auf diese Weise gebührt dann allein aller Ruhm und aller Ehre, vom Beginn unseres Glaubensbebens bis zur Vollendung, Gott und Gott allein. Wie wir oben gesehen haben, ist Gottes Ruf an Abraham, zumindest das erste Mal, schon zu der Zeit an ihn ergangen, als er noch in Ur in Chaldea gewohnt hat, zusammen mit seiner Familie und nicht erst in Haran. Interessanterweise lesen wir aber in 1. Mose 11, 31, dass Tara, Abrahams Vater, sich samt seiner Familie aus Ur aufgemacht hat, um ins Land Kanaan zu ziehen. Der Tatsache, dass Tara offensichtlich nur bis Haran gekommen ist, sozusagen auf halbem Wege stehen geblieben ist und dort gestorben ist, dass er also niemals sein eigentliches Ziel erreicht hat, der können wir gleich drei ganz wichtige Lehren entnehmen. Erstens, nicht der Anfang einer Sache ist entscheidend, sondern ihr Ende. So wie es Jesus etwa in dem Gleichnis von den beiden Söhnen sagt, wo schließlich derjenige, der nicht gehorchen wollte, dann doch noch gehorcht hat. Auch wir sollten da, wo wir geistlich, vielleicht aber auch ganz praktisch, ein gutes Ziel ansteuern, nicht auf halbem Wege stehen bleiben und uns erst recht nicht in der Hälfte des Weges zu lange ausruhen, weil es uns vielleicht ebenfalls sonst nicht mehr gelingt, unser gutes Vorhaben zu Ende zu führen. Viel tiefgehender ist aber der folgende zweite Gedanke. Tara machte sich nach allem, was wir dem Wort Gottes entnehmen können, aus eigenem Antrieb und ohne von Gott berufen zu sein, auf, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und das war, so möchte ich es deuten, ganz offensichtlich die Ursache dafür, dass er niemals im verheißenen Land angekommen ist. Vielleicht ist es heute bei manchen Menschen, deren Glaubensleben uns so mühsam erscheint und die in Glaubensdingen offensichtlich keinerlei Initiative zeigen, so, dass sie überhaupt noch gar nicht von Gott in seine Nachfolge berufen worden sind. Sie haben sich vielmehr vielleicht irgendwann aus eigenem Antrieb in Richtung auf das verheißene Land aufgemacht, sind aber wie Tara dort niemals angekommen. Diese Erkenntnis in Bezug auf sie lässt uns vielleicht viel besser ihnen helfen, als wenn wir wie selbstverständlich davon ausgehen, dass sie wiedergeborene Gläubige sind, denen einfach in der Nachfolge die Puste ausgegangen ist. Dritter Punkt, dritte Anwendung. Die Tatsache, dass Tara sein Vorhaben, in das Land Kanaan zu ziehen, gar nicht vollenden konnte, das, so scheint es mir, war offensichtlich Teil von Gottes Plan. Schließlich sollte Abraham ja ausgehen aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause. 1. Mose 12,1. Er und nicht sein Vater Tara soll doch von Gott zu einem großen Volk gemacht und für die ganze Welt zum Segen gesetzt werden. Abraham aber zog nicht allein aus, sondern vielmehr zusammen mit seinem Vater und seinem Neffen Lot. Erst sie zogen zusammen in Richtung Kanaan und Abraham ließ sich dort so lange in Haran nieder, bis sein Vater gestorben war. Ob Gott nun Abraham in Haran noch ein zweites Mal gerufen hat, oder ob er vielmehr nach seines Vaters Tod endlich im Gehorsam Gottes erstem Ruf gegenüber Richtung Kanaan gezogen ist, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, dass Gott bei uns heute, genau wie damals bei Abraham, eine klare Trennung von den Menschen und seine Selbstverwandte, die dienten anderen Göttern, Josua 24, für absolut unumgänglich hält. Das bezieht sich in jedem Fall auf eine innere Trennung. Unter Umständen kann aber auch eine äußere Trennung unumgänglich sein. Nichts anderes sagt Jesus in Matthäus 10, 37, der dort Folgendes feststellt. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Gott musste offensichtlich Tara in Haran sterben lassen, weil Abraham sonst wohl niemals zum Vater aller Gläubigen hätte werden können. Da er sich selbst dann, nach seines Vaters Tod, noch immer nicht buchstäblich an Gottes Befehl gehalten hat, das ist etwas, das wir leider von uns selber auch viel zu oft kennen. Abraham soll doch seine gesamte Familie hinter sich lassen und allein mit seiner Frau Sarah, also ohne irgendwelchen Beistand von Menschen, allein Vertrauen auf Gott, sollte er sich in das verheißene Land aufmachen. Was aber tat er? Er ließ zu, dass sein Neffe Lot mit ihm zog. Und wenn wir 1. Mose 12 und folgende, die ganzen Kapitel weiter studieren, dann stellen wir fest, dass dieser Lot dem Abraham im Verlauf seines Glaubensweges immer nur Fährereien bereitet hat. Daraus wollen wir heute lernen, dass es sich einfach nicht lohnt, Gottes Befehl nur zum Teil oder nur so ungefähr zu befolgen. Kommen wir nun zu meinem zweiten Punkt, Abrahams Gehorsam. Durch den Glauben ward Gehorsam Abraham, als er berufen war, auszugehen in ein Land, das er erben sollte, und er ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. So lautet unser Predigtvers. Und ich glaube, wir heute Morgen können es auch in Ansätzen kaum ermessen, was das für Abraham bedeutet hat. Welch ungeheures Opfer, welch unermessliche Ungewissheit. Alles das hat Abraham auf sich genommen, um Gott gehorsam zu sein. Möglich war das für ihn nur deshalb, weil er ein absolutes Vertrauen in die Zuverlässigkeit Gottes und seiner Zusagen ganz tief verwurzelt in ihm drin hatte. Was Abrahams Opfer angeht, so musste er nahezu alles aufgeben, was sein bisheriges Leben ausgemacht hat. Seine Familie, die damals noch von viel größerer Bedeutung war als für uns heute Familie, seine Heimat, also wir können sagen, im Grunde genommen alles, was sein bisheriges Leben ausgemacht hat. Und im Unterschied zu einem Umzug heute war es für Abraham sicherlich klar, dass es ein Abschied für immer und ohne jedes Zurück sein würde. Und dass er weder seine Familie noch seine Heimat jemals wiedersehen würde. Und was die Ungewissheit, die er zusätzlich noch auf sich genommen hat, und das ganz und gar freiwillig, was diese Ungewissheit angeht, so müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Abraham kein Navigationsgerät, ja, noch nicht einmal eine einfache Landkarte hatte, auf der ihm schon Gott im Voraus gezeigt hätte, wo sein Ziel ist und wie der Weg dorthin verläuft. Hebräer 11,8 beschreibt das in den einfachen, aber ganz tiefschürfenden Worten, und er ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Das Einzige, was er hatte, das war die Verheißung Gottes, dass er ihn zu einem großen Volk machen, ihn segnen und ihm einen großen Namen machen würde. 1. Mose 12. Sowie, dass Abraham das verheißene Land erben sollte. Hebräer 11,8. Ich bin immer äußerst vorsichtig, da wo es um allegorische, das heißt bildhafte Auslegung eines Bibeltextes geht. Gerade auch dann, wenn es sich um einen historischen Text handelt aus den geschichtlichen Büchern der Bibel. Im Zusammenhang mit Abraham und seinem Auszug aus Ur, beziehungsweise aus Haran, da scheint mir aber der Vergleich mit dem Beginn unseres Glaubenslebens angebracht und dem Bibeltext durchaus angemessen zu sein. Auch jeder, der heute in die Nachfolge Jesu tritt, der trennt sich wie Abraham von einem Leben der Gottesferne. Und ein Leben der Gottesferne ist immer unausweichlich eines des Götzendienstes, wie auch immer die Götzen im Einzelfall heißen mögen. Auch er begibt sich auf den Weg, den Gott ihm weist, den er aber selbst im Voraus in aller Regel noch nicht kennt. Dabei vertraut er ganz allein der Zusage Gottes, genauso wie Abraham, auf ein Erbe. Dieses Erbe ist allerdings kein irdisches, sondern vielmehr ein himmlisches, damit aber auch ein unvergleichlich wertvolleres und beständigeres. Es ist genau das Erbe, von dem 1. Petrus 1, 4 und 5 spricht. Wir lesen dort, dass wir Gläubige wiedergeboren sind, Zitat, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Und wie bei Abraham kann es auch bei uns der Fall sein, dass wir um dieses großen Schatzes willen manche Dinge oder Menschen zurücklassen müssen, weil sie sich einfach mit dem Ruf Gottes und unserem Weg der Nachfolge nicht vereinbaren lassen. Doch auch für uns heute lohnt sich der Weg auf jeden Fall. Denn Gott ist immer und ohne jede Ausnahme denen, die ihn suchen, ein Vergelter, das heißt Belohner. Hebräer 11,6. Abschließend möchte ich diesen zweiten Punkt der Predigt mit einem Zitat aus dem alten und doch noch so hochaktuellen Kommentar von Matthew Henry. Zitat: Gott ruft seine Leute zu einem Erbe. Durch seine wirksame Berufung macht er sie zu seinen Kindern und somit auch zu Erben. Dieses Erbe gelangt nicht sofort in ihren Besitz, sie müssen darauf eine Zeit lang warten. Aber die Verheißung ist gewiss und wird zu ihrer Zeit ihre Erfüllung finden. Auch wenn sie nicht immer ihren Weg wissen, so kennen sie doch den, der sie führt und leitet, und das ist ihnen genug. Wenden wir uns nur noch meinem dritten Punkt zu, nämlich Abrahams Glaube. Zu Beginn der Predigt habe ich gesagt, dass es heute um den Glauben gehen soll. Bisher haben wir uns aber nur mit Gottes Ruf und dem Gehorsam des Menschen beschäftigt und den Predigtvers in diese Richtung ausgelegt. Welche Rolle aber spielt nun der Glaube in diesem Zusammenhang? Durch den Glauben war Abraham gehorsam, als er berufen war, auszugehen in ein Land, das er erben sollte. Und er ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. So haben wir es in Hebräer 11,8 gelesen. Daraus können wir unmittelbar erkennen, dass der Glaube geradezu das Bindeglied oder die Brücke darstellt zwischen Gottes Ruf auf der einen Seite und dem Gehorsam des Menschen diesem Ruf gegenüber auf der anderen Seite. Wichtig ist mir diesen Zusammenhang zunächst einmal, dass nicht großartige Wunder, Prophetien oder Visionen Folge von Abrahams Glaube sind, sondern vielmehr der schlichte Gehorsam gegenüber dem an ihn ergangenen Ruf Gottes. Und das mit allen vorhandenen Konsequenzen. Dieser Gedanke, dass der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes die entscheidende Folge des Glaubens ist und damit auch gleichzeitig ein Test für Echtheit und Tiefe unseres Glaubens darstellt, diese Tatsache ist von sehr großer Bedeutung. Sie wird deshalb auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift klar und deutlich herausgestellt. So spricht etwa der Apostel Paulus in Römer 1,5 davon, empfangen zu haben, Zitat, Gnade und Apostelamt in seinem, das heißt in Jesu Namen, aufzurichten, den Gehorsam des Glaubens unter allen Heiden. Zitat Ende. Und auch Jakobus sagt genau das Gleiche in Kapitel 2, Vers 7 seines Briefes, wenn er dort feststellt, dass der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot ist in sich selber. Ebenso macht auch unser Herr selbst im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld deutlich, dass am Ende nur das Fruchtbringen zählt. Ein kurzes Aufkeimen des Samens ohne anschließende Frucht, das genügt in keinem Falle. Genauso wenig wie ein Glaube, der durch Anfechtungen oder durch Sorgen um die irdischen Dinge verdorrt bzw. erstickt wird. Nachfolge und Gehorsam, die gehören einfach zusammen. Nachfolge verlangt Gehorsam und ohne Gehorsam ist unsere Nachfolge rein gar nichts wert. Wie aber können wir uns nun diese Brücke, die der Glaube zwischen Gottes Ruf und Abrahams Gehorsam darstellt, wie können wir das uns ein wenig konkreter vorstellen? Nun, zunächst einmal dadurch, dass wir uns bewusst machen, dass Abraham seinen gewaltigen Gehorsamsschritt nur deshalb tun, sein schier übermenschliches Opfer nur deshalb bringen konnte, weil er sich mit seiner gesamten Existenz vollkommen in die Hand Gottes begeben hat. Er war zu 100% und nicht nur zu 99,99% von dem Erbe überzeugt, das Gott ihm verheißen hat. Zu nicht weniger als 100% war davon überzeugt, dass es das Land, das Gott ihm als Erbe versprochen hat, dass das auch wirklich gab und dass er Gott ihn eines Tages dort auch wirklich hinbringen und es ihm zu Besitz geben würde. Ja, noch mehr, dass dieses Land es auch wirklich wert war, Heimat, Familie sowie sein ganzes bisheriges Leben zurückzulassen, um sich dort in dieses Land aufzumachen. Dabei war natürlich nicht nur, aber eben durchaus auch Abrahams Verstand beteiligt. Sein Verstand, mit dem er geglaubt hat, dass das, was Gott ihm in Bezug auf dieses Land versprochen hat, dass das wirklich wahr war. Ein vom Verstand abgekoppelter Glaube, wie er leider häufig von rationalistischen Theologen verkündigt wurde und ich fürchte noch immer wird, der hätte es Abraham nie und nimmer ermöglicht, diesen gewaltigen Gehorsamsschritt zu tun, den er getan hat. Also Glaube bedeutete bei ihm zunächst einmal ganz einfach, Gott in dem zu glauben, was er in seinem Wort gesagt hat. Gerade so hat sich übrigens auch der bekannte ehemalige Pastor der Westminster Chapel in London, Dr. Martin Lloyd-Jones, geäußert, als er gefragt wurde, was er unter Glauben verstand. Er stellte einfach die Gleichung auf, Glaube ist gleich Gott zu glauben. Einen solchen Glauben hatte auch der Apostel Paulus, als er in größter Seenot seinen Mitpassagieren an Bord Folgendes sagen konnte. Darum, liebe Brüder, seid unverzagt, denn ich glaube Gott. Es wird also geschehen, wie mir gesagt ist. Und wir erinnern uns daran, dass in Hebräer 11,1 Glaube als feste Zuversicht dessen, was man hofft, sowie als ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, definiert wird. Genau solch ein Glaube hat es Abraham ermöglicht, alles hinter sich zu lassen, was bisher in seinem Leben für ihn von Bedeutung war, und sich alleine Vertrauen auf Gott auf den unbekannten Weg zu begeben, den zu gehen Gott ihm befohlen hatte. Und auch das, was Hebräer 11,6 über den Glauben sagt, das steht ohne Zweifel auch über Abrahams Leben ganz groß und ganz sicher. Nämlich, dass er einerseits felsenfest davon überzeugt war, dass es den Gott, der ihn berufen hatte, auch wirklich gab und er nicht etwa auf eine Sinnestäuschung hineingefallen wäre. Und umgedreht stand es unerschütterlich für ihn fest, dass Gott diejenigen, die ihn suchen würden, reich belohnen würde. Von Abraham wollen wir uns ganz neu dazu ermutigen lassen, Gott und seine Verheißungen wirklich ernst zu nehmen. Das auch dann zu tun, wenn die Erfüllung dieser Verheißung für uns noch in ganz weiter Ferne liegt oder vielleicht sogar zum Teil erst in der Ewigkeit Realität werden wird. Und in dem Maß, in dem uns das immer mehr gelingt, wird es uns ganz bestimmt auch leichter gefallen, Gott zu gehorchen. Und das auch dann zu tun, wenn unser Gehorsam mit einem wirklichen Opfer unsererseits oder aber mit der Inkaufnahme aus unserer menschlichen Sicht gesehen einer sehr großen Unsicherheit verbunden ist. Zum Ende der Predigt wollen wir uns kurz noch fragen, woher nun ein solcher wahrer, echter und rettender Glaube kommt, beziehungsweise wie wir solch einen erlangen können. Hier scheint mir zunächst einmal der Hinweis auf das Spannungsfeld wichtig zu sein, das wir in der Bibel im Bereich von so vielen geistlichen Dingen finden. Auf der einen Seite sehen wir Gottes Befehl an uns, und auf der anderen Seite die Tatsache, dass wir aus eigener Kraft diesen Befehl einfach nicht nachkommen können. Gott selbst muss das in uns wirken, was er von uns möchte, uns unserem Besten von uns möchte. Auf den Glauben angewandt bedeutet das nun, dass die Bibel uns einerseits an mehreren Stellen konkret dazu auffordert, an Gott zu glauben. Glaubt an mich und glaubt an den Vater, zum Beispiel in Markus 11,22 oder Johannes 14,1. Umgedreht aber sagt uns Johannes 6,29 ganz klar, dass es Gottes Werk ist, das wir glauben. Dabei geht es an dieser Stelle konkret um die zentrale Tatsache, dass Jesus von Gott gesandt ist. Und wir wissen auch warum, nämlich um als unschuldiges Lamm die Sünde der Welt zu tragen. Ganz konkret für uns können wir dieses Spannungsfeld vielleicht am besten dadurch auflösen, dass wir es einfach machen, wie der Vater des fallsüchtigen Jungen in Markus 9,24, indem wir, wie er, uns mit unserem Mangel an Glauben an Gott wenden und ihm sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Im Lichte unseres ersten Punktes und des unwiderstehlichen inneren Rufes Gottes können wir auf die Frage, woher echter rettender Glaube kommt, nur Folgendes antworten. Es ist ein Geheimnis, aber es ist so, dass da, wo Menschen sich von Gott als Botschafter an Christi Stadt gebrauchen lassen und den Menschen um sie herum zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott, dass der Gott diejenigen, die er erwählt hat, zu seiner Zeit wirksam beruft und ihnen neues Leben und wahren Glauben schenkt. Nichts anderes sagen uns mehrere Stellen aus dem Neuen Testament, die ganz klar deutlich machen, dass der Glaube in einem Menschen durch die Verkündigung des Wortes Gottes und damit letztlich durch das Wort Gottes selbst bewirkt wird. Am bekanntesten von diesen Stellen ist sicher Römer 10,17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Mögen diese Predigt und das Beispiel Abrahams dazu dienen, dass wir uns selber prüfen, ob wir echten, wahren und retteten Glauben haben. Und dass da aber, wo wir zu einem positiven Ergebnis gelangen, wir uns das nicht selbst zuschreiben, sondern die Ursache allein in Gott sehen, der uns in seiner unendlich großen Gnade erwählt und wirksam berufen hat. Ja, und selbst auch die Tatsache, dass da, wo das bei uns der Fall ist, wir Gottes Ruf eben nicht widerstanden haben. Ja, auch das wollen wir nicht uns selbst zuschreiben. Denn sonst hätten wir doch noch etwas, das wir uns vor Gott rühmen könnten und wir sicher auch rühmen würden und auch vor Menschen rühmen würden. Damit aber würden wir Gott einen großen und erheblichen Teil seiner Ehre rauben. Schließlich wollen wir uns aber auch noch gut merken, dass wahrer Glaube immer wahren Gehorsam Gott gegenüber nach sich zieht. Aber auch, dass wir mit unseren Defiziten, die wir in all diesen Punkten leider so oft bei uns feststellen müssen, wir uns an jederzeit an Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, wenden dürfen und dann auch von ihm Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Amen.